0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816, alle Tassen im Schrank. Ich habe hier heute Amelie Trühe im Interview und Amelie ist Sozialpädagogin und hat eine Weiterbildung gemacht zur systemischen Beraterin und systemischen Therapeutin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Amelie.
Hallo Conny.
Amelie, du hast die systemische Weiterbildung gemacht. Wie kam es dazu?
2016 habe ich mich dazu entschlossen, die systemische Beraterausbildung zu machen. Da war ich noch in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und fand das einen sehr interessanten Ansatz und bin sehr neugierig, was Neues zu entdecken. Ja, und habe dann das angefangen hier in Hamburg.
Was hat dich gereizt daran? Was magst du am systemischen Ansatz?
Ich mag am systemischen Ansatz, dass die Haltung gegenüber dem Menschen sehr wohlwollend und positiv erstmal ist und wir die Familien oder die Klienten so annehmen, wie er ist mit dem, was er mitbringt. Das heißt, auch die störenden Symptome bewerten wir nicht, sondern unterstellen dem eher auch erstmal nur eine positive Absicht. Genau. Was ich noch schön fand, waren die Methoden, die wir dort gelernt haben, damit zu arbeiten und sich auszuprobieren. Ja, diese kreativen, spielerischen Erfahrungen zu machen, zu sammeln. Was ich auch schön fand, war, dass grundsätzlich nicht pathologisiert wird. Also es wird nicht in Diagnosen unterteilt. Und ja, das unterstreicht, glaube ich, diesen wohlwollenden und wertschätzenden Umgang, den wir in einer systemischen Beratung und auch Therapie ja dem Klienten entgegenbringen. Genau, das will nicht sagen, der oder die ist jetzt magersüchtig und der hat eine Depression und der liest halt Schizophrenie, sondern dass wir da auf die Sprache achten und uns da positiven Zuschreibungen orientieren. Genau, das nennt sich dann Reframing.
Also dass man quasi diese Schubladen, die so allgemein sind, wieder ein bisschen auseinander nimmt und nochmal neu anschaut.
Ja, und also Sprache ist ja wie so ein Zaubermittel, finde ich. Eine schöne Sprache schafft auch immer eine positive Atmosphäre. Also diese feinstofflichen Schwingungen, finde ich, sind immer auch durch Sprache ausgelöst. Und wir können nicht kommunizieren. Da bedient sich die Systemtheorie auch so ein bisschen an dem Kommunikationsmodell von Paul Watzlawick. Wir senden immer was aus mit unserer Körpersprache, mit unserer Haltung. Und natürlich auch dem, was wir sagen. Und wir versuchen das sehr wohlwollend und schön zu formulieren.
Ich finde auch, dass Sprache manchmal schon so im ganz Kleinen was macht. Ich habe mal gelesen, so Mini-Intervention. Und da ging es um das Wort noch nicht. Weil ich dann ganz häufig von Menschen höre, dieses, ich kann das und das nicht. Mhm. Ich kann mich nicht abgrenzen. Ich kann nicht wütend werden oder was es dann auch immer ist. Ich kann mich noch nicht gut mitteilen. Genau, jetzt habe ich schon noch gesagt, und dass ich dann ganz häufig dieses Loch reinsetze, weil das dann nicht mehr so unveränderlich klingt, sondern wie etwas, das man lernt und das man sich erobern kann.
Ja, genau davon gehen wir auch raus. Oder das benutze ich auch ganz oft bei mir.
Was benutzt du noch?
In der Praxis dieses Wort noch nicht zum Beispiel. Also wenn auch Menschen sagen, das kann ich nicht und das hat nicht geklappt und ja, da sehe ich mich nicht, noch nicht. Das erweitert nochmal die Perspektive auch und die Möglichkeiten. Im systemischen Ansatz gehst du davon aus, dass du alle Ressourcen und Potenziale bereits in dir hast, um diese Krise, weswegen du dich vielleicht meldest, zu bewältigen. Und wir nur da so ein bisschen nachfragen müssen mit verschiedenen Tools vielleicht auch oder Methoden, um das so ein bisschen rauszukitzeln. Weil Menschen haben super viele Kräfte und Potenziale, von denen sie noch nicht, da kommt es, wissen. Genau, und was ich auch gern benutze als Sprache, ist sowohl als auch oder gleichzeitig das Wort statt aber. Das stellt ja dar, dass beides möglich ist. Also wenn ich einen Satz mit aber ausfülle, heißt es, das Erste, was gesagt worden ist, ist eigentlich gar nicht möglich. Ne? Also ich bin schön, aber meine Nase gefällt mir nicht. Und genau, dieses Gleichzeitige heißt, ich bin schön und gleichzeitig mag ich meine Nase nicht oder die ist nicht toll. Das heißt, dass beides nebeneinander existieren darf. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Das merke ich zum Beispiel, hat auch eine Wirkung. Also die Sprache hat eine Auswirkung. Also es macht etwas mit den Menschen, die einfach zuhören.
Ja, das finde ich auch total schön, das sowohl als auch und das gleichzeitig. Und bei dem ersten, was du gesagt hast, da dachte ich auch, ja, ne, wenn man davon ausgeht, dass das Potenzial schon in dem Menschen liegt, dann geht das ja auch so weg von, da gibt's so einen Experten oder eine Expertin und die sagt mir jetzt, was mein Problem ist und was meine Lösung ist. Ich finde, das hat so was sehr Ermächtigendes.
Ja, in der Tat. Das hat eine Selbstwirksamkeit aktiviert das wieder, wenn wir den Klienten oder die Klientin als Experten deiner selbst sehen, so wie er ist. Und dass auch die Symptome, die er mitbringt, für etwas stehen und für etwas auch gut sein können, zum Beispiel.
Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, du hast mit der Weiterbildung angefangen und Theorie gelernt und auch deine ersten Fälle gehabt und wahrscheinlich auch Selbsterfahrung gemacht.
Ja, wir haben ganz viel Selbsterfahrung gemacht.
Was waren da deine wichtigen Erfahrungen?
Bei der Selbsterfahrung war es so ein bisschen auch, woher komme ich eigentlich? Also aus was für einem Familiensystem komme ich denn? Wie ist meine Herkunftsfamilie aufgestellt? Was sind da so Glaubenssätze, Muster? Wie wird eigentlich kommuniziert? Wer hat welche Rolle in dem Familiensystem? Da haben wir ganz viel hingeschaut und gleichzeitig auch in anderen Systemen. Also dass die Selbsterfahrung steuerst du ja immer ein bisschen selbst auch. Was willst du preisgeben? Worum soll es gehen? Was möchtest du dir angucken? Und da kannst du dann auch deinen Freundeskreis beleuchten oder eine Paarbeziehung oder auch dein System Arbeit. Also die Kollegen, wie ist die Interaktion untereinander? Wie sind die Beziehungen? Wie ist die Beziehung zu deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten? Das waren so alles, glaube ich, in den 2 Jahren immer mal situativ so Themen bei mir.
Und gab es da Methoden, die dich besonders beeindruckt haben?
Ja, ich fand irgendwie es spannend, mit dem Systembrett zu arbeiten. Das ist ja so ein quadratisches Holzbrett in der Regel. So kann man sich vorstellen, 45 mal 45 Zentimeter groß, wo es dann verschiedene Holzfiguren zu gibt. Die sind auch wieder, können farblich unterschiedlich sein in der Größe und in der Form. Und da mal so Situationen, die mir vielleicht nicht gefallen haben, aufzustellen, wo ich gesagt habe, oh, das war irgendwie, da gab es einen Konflikt oder da fühlte ich mich nicht gut und kann aber jetzt so gar nicht benennen, weshalb das so war, wie es dazu gekommen ist. Und wenn wir das dann auf dem Systembrett so aufstellen, wird es einfach nochmal veranschaulicht und du kannst auch den Platz nachher wechseln mit deinem Berater, um nochmal die Perspektive von der Seite zum Beispiel einnehmen. Und da wurde mir ganz viel bewusst und klar. Also,
wie würde das aussehen, wenn ich dir jetzt eine Arbeitssituation schildern würde? Dann hätte ich so verschiedene Figuren, die ich so auf dem Brett räumlich positionieren könnte?
Du fängst erstmal an, dass du als Klientin, die das einbringt, stellst du dich erstmal aufs Brett und dann wird auch erstmal so ein bisschen gefragt zu deiner Figur, weshalb du die da ausgewählt hast sozusagen. Und dann wird geschaut, wen gibst du noch? Wer war beteiligt oder wer ist jetzt gerade wichtig, um dieses Problem zu schildern? Und dann fragen wir auch so ein bisschen zirkulär oder ja über Dritte und um dann so Stück für Stück diese Situation auf dem Brett aufzubauen. Ich sage, wer ist noch wichtig dafür? Dann fängst du an, was die und die und die ja eigentlich auf, weil die stand im Nebenraum.
Und wenn du so über Dritte fragst, dann könnte das zum Beispiel sein, wenn ich sage, ja, es gibt hier eine Arbeitskollegin und irgendwie mit der habe ich eine schwierige Dynamik und du würdest mich dann vielleicht fragen, wie guckt denn der Kollege auf das Problem, oder?
Ja, ich würde immer so an dem Gesagten, was du mir von der Situation erzählst, anknüpfen und mir bestimmte Worte rausgreifen, die ich als vielleicht wichtig empfinde in dem Moment oder wo ich eine Frage zu habe. Und das kann dann so sein, dass ich dann frage, Conny, wenn du das und das so erzählst, was glaubst du, wie könnte sich das auf deinen Chef auswirken? Oder was glaubst du, was würde der dir dazu jetzt sagen oder mir? Also ich als Dritte könnte mich auch noch als systemische Beraterin mit auf einer Metaebene reinbringen. Sagen, was glaubst du, was würde der mir jetzt sagen, wenn er uns beiden jetzt zuhört hier?
Ja, da stelle ich mir vor, dass es da Aha-Momente gibt oder dass das erstmal eine sehr ungewöhnliche Perspektive oft ist. Oder dann die Perspektivübernahme auch nochmal was macht. Und dann würden die Figuren auch auf das Brett dazugestellt werden?
Ja, die kommen mit drauf. Dann alle, die wichtig sind, stellst du auf das Brett mit drauf. Also es ist ja deine Wirklichkeit. Ich fasse die Figuren auch nicht an, sondern wenn ich dir die Möglichkeit geben möchte, du entscheidest auch immer, ob du das annehmen möchtest oder nicht, aber wenn ich dir die Möglichkeit geben möchte, wie wäre das denn, wenn wir deinen Chef jetzt einfach ein bisschen weiter wegstellen, wenn der gar nicht so dicht an dir dran ist, würde es einen Unterschied machen, dann würdest du den mal weiter wegstellen und einfach mal reinspüren, wie wäre das denn eigentlich? So. Und darüber kommen wir schon so ein bisschen ins Gespräch und so ein bisschen näher ran. Was kann ich denn verändern, dass es mir vielleicht wieder besser geht oder dass sich das Problem, was ich als Problem erachte im Moment, sich löst.
Ja, ich dachte auch, als du das sagtest, das macht ja vielleicht schon so einen Raum auf für mögliche, also einmal für Aha-Momente, aber vielleicht auch für so Bewegungen, die befreiend sein können für mögliche Lösungswege.
Ja. Und da ist es ein gutes Stichwort, weil wir immer an lösungsorientiert arbeiten. Das heißt, wir fokussieren uns nicht so auf dein Problem, was du hast. Auch wenn das gerade total wichtig für dich ist und es dein Anliegen ist, das können wir wertschätzen. Das ist so, dass du auf jeden Fall da gesehen wirst und das, was du erfährst, auch so ist. Das stellen wir nicht groß in Frage in der Regel. Und gleichzeitig aber immer wieder den Blickwinkel auf das, was geht, auf das Positive, auf die Ressourcen, die du ja hast, zu legen. Also systemische Therapie oder systemische Beratung arbeitet lösungsorientiert und ressourcenorientiert.
Das heißt, dann können die Abstände variiert werden. Gibt es so einen klassischen Schluss für die Intervention?
Nee, das bestimmst du quasi nie. Also klar, wir haben immer im Arbeitsleben, hast ja einfach einen zeitlichen Rahmen, den würde ich dir vorher auch mitteilen. Ne? Wir haben jetzt heute 60 Minuten, ich kann ihn anbieten, wir machen das und das. Und gleichzeitig gibt's immer so ein bisschen, dass wir schauen in den Phasen, wo wir richtig arbeiten auf dem Brett, dass wir dann auch wieder so einen Sinkflug ansteuern. Das würde ich dann einleiten, dass ich schon mal so frage, dass es mehr auf, okay, wir holen jetzt nicht noch mehr Ressourcen aufs Brett, weil du wahrscheinlich aber also gleichzeitig noch welche hättest und nicht mehr Menschen, sondern wir gucken dann einfach, okay, passt das jetzt, braucht es noch was? Und ich kenne es aus der Praxis so, dass sich Klienten das ganz oft abfotografieren und das nächste Mal, wenn sie kommen, das genauso wieder aufstellen, wenn sie das Gefühl haben, nee, das war noch nicht zu Ende, das war noch nicht rund für mich. Und dann machen wir genau da weiter.
Ich kenne das so, dass dann da immer verschiedene Figuren stehen. Aber gibt's eigentlich auch Varianten, weil du gerade auch Ressourcen meintest, wo noch mehr gestellt wird?
Kannst mit dem Systembrett fast alles stellen. Also es gibt da keine Grenzen. Und ich weiß, dass meine Dozentin zu mir oder zu uns Lehrenden immer gesagt hat, probiert euch aus, also fangt an, kreativ zu werden. Und du kannst zum Beispiel auch, es gibt auch eine Methode, wo du einfach überlegst, was für ein Tier dein Charakter am ehesten nahe kommt, was ähnlich ist. Und das dann auf das Brett stellst, da gibt es so schöne Schleichfiguren, die kennen wir, glaube ich, alle, diese Gummitierchen. Und da dann schaust, was gibt's denn noch so, was für Anteile hast du eigentlich, was für Persönlichkeitsanteile hast du, ne? Und die dann auch in Tierform auf das Brett stellst und ich würde die dann so ein bisschen interviewen, sozusagen, um mal so ein bisschen rauszufinden, welcher Anteil wann rauskommt und wer vielleicht eher so ein bisschen dominanter ist, also vorherrschender, wer vielleicht so irgendwie gar nicht gehört wird, den es ja doch gibt, ne? Also da, ich bin immer irgendwie überrascht, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube nicht nur ich, sondern auch gerade die Klienten sagen dann, oh ja, stimmt, ich wusste nicht, dass ich den und den Anteil habe. Stimmt, ich kann auch richtig gut für mich einstehen zum Beispiel. Und gleichzeitig gibt da aber auch diesen sehr ängstlichen Anteil, der immer wieder sagt, oh nein, ich ziehe mich zurück ins Mauseloch, ich sag lieber nix, so die kleine Maus.
Ach toll, ja, ich merke direkt, wie bei mir kreativ der Assoziationskreis losgeht und ich so an verschiedene Methoden denken musste, so das innere Team, wo man ja auch verschiedene Anteile aufmalt oder auch an die Familie in Tier aus der Kinder- und Jugendtherapie. Und dann dachte ich, ah toll, das ist dann ja tatsächlich so ein inneres Team zu stellen oder die auch als tierische Anteile zu stellen, ja, auch total spannende Möglichkeiten.
Ja, ja, wenn jemand so sehr mit sich hadert zum Beispiel, sich immer wieder schlecht macht, oh, ich habe mich da schon wieder klein gemacht, ich wollte eigentlich für mich einstehen, aber ich kann das irgendwie nicht. Ich finde, bei solchen Aussagen bietet sich zum Beispiel diese Methode an, zu gucken, was ist denn da? Also, weil ich erlebe das oft in der Arbeit so, dass Klienten oder Klientinnen sich wirklich nur so als das eine sehen. Und oft ist es so ein Symptom oder eine psychische Erkrankung. Ich bin depressiv und deswegen kann ich das nicht und das kann ich auch nicht und deswegen geht alles nichts. Und dann ist da so eine Endlichkeit. Und ich finde, mit diesen Methoden bekommt es wieder mehr Raum. Also was ist denn dann noch?
Da sind wir wieder beim gleichzeitig.
Ja, genau. Und das, glaube ich, fällt auch manchmal einfach schwer. Und dafür finde ich diese Methoden halt einfach sehr, sehr passend. Und es gibt da auch kein richtig und kein falsch. So. Sondern es gibt eine Vorgehensweise, wie ich das anleiten kann. Es gibt ein paar Grundregeln. Und ansonsten ist da alles erlaubt. Also ich kann fragen, was ich möchte.
Was war denn für dich die systemische Methode, die dir persönlich in deinem bisherigen Erfahrungsweg am meisten weitergeholfen hat?
Also was ich schön fand, war eine Timeline zu legen. Also es ist ein Zeitstrahl, das machst du dann mit so einem Springseil, so wie wir das noch kennen vom Kindergarten, wo man so Hüpferseil springt. Das legst du auf den Boden und dann kannst du entweder bei deiner Geburt starten oder du kannst auch den Abschnitt ein bisschen kleiner legen und sagen, ab, komm, wir gucken uns jetzt mal das Zeitfenster an vom Studienbeginn bis zum Studienende oder vom Ausbildungsbeginn bis zum Ausbildungsende. Was ist da alles passiert? Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Wer hat dir dabei geholfen und so weiter? Genau, da sind wir schon wieder bei den Fragen, also immer schon Fragen stellen. Genau, und die fand ich für mich, glaube ich, sehr bewegend und interessant, weil dabei ja rauskommt, was du eigentlich alles schon in deinem Leben erlebt hast. Das wird dann auf so Moderationskarten geschrieben. Das können große Ereignisse sein, es können aber auch ganz kleine Ereignisse sein, die für dich irgendwie aber einen Richtungswechsel angestoßen haben oder die für dich bedeutsam waren in irgendeiner Weise. Genau, und dann gehst du bei diesen Stationen einfach lang und versetzt dich nochmal in die Lage, wie es damals war. Und derjenige, der dich dazu berät, stellt auch nochmal gezielter Fragen. Und dabei wird auch wieder viel der Fokus auf das Positive gelegt. Also auf das, wenn es da was Schwieriges gab oder auch mal eine Krise, dann kann das durchaus gewertschätzt werden erstmal. Das war schlimm und das kann ich mir gut vorstellen. Also Empathie und Wertschätzung spielt dabei eine ganz große Rolle. Und gleichzeitig kann es aber auch dann wieder dahin gehen zu, okay, Mensch, du hast es ja bewältigt. Wir bleiben da ja nicht stehen. Es geht ja noch weiter. Wie hast du es denn geschafft? Was gab's da denn? Und oft lasse ich das dann zum Beispiel auch aufschreiben. Also daneben, ne? Was für Ressourcen habe ich aktiviert oder welche Menschen gab es in meinem Umfeld, die mir da geholfen haben. So geht man dann Stück für Stück bis zu seinem Schlusspunkt sozusagen, den man festlegt. Und was ich dann auch immer schön finde, ist, ein bisschen ein Stück von dem Seil noch übrig zu lassen und einen Ausblick zu schaffen. Also, was glaubst du, wo stehst du, wenn wir uns wieder treffen in einem Jahr, dann? Und das finde ich immer, das ist bei mir in der ambulanten Sozialpsychiatrie mit dem Klienten immer so ein Magic Moment, weil viele dann sagen, ah ja, dann habe ich das schon geschafft. Ich glaube, nächstes Jahr um die Zeit bin ich schon in einer Tagesklinik angebunden. Oder vielleicht habe ich das auch schon hinter mir und habe schon ganz viel für mich gelernt, habe weniger mit Ängsten zu tun zum Beispiel oder bin ein Stück fröhlicher.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich dachte auch gerade, weil ich das so kenne aus dem klinischen Setting, dann gibt's die Aufnahmegespräche und dann geht's ja wirklich oft erstmal, wie kam es zu der aktuellen Krise? Und seit wann besteht eine Symptomatik? Und die Aufmerksamkeit wird so hingelenkt zu den ganzen Punkten, wo es schwierig war. Und häufig steht auch die Frage der Diagnose so sehr im Raum oder wird auch nachgefragt. Und ich sage auch immer gerne dazu, das wäre jetzt eine völlig andere Situation und das würde sich ganz anders anfühlen, wenn Sie mir jetzt die Geschichte Ihrer Erfolge in Ihrem Leben erzählen würden. Mhm. Und das ist ja etwas, was so schnell hinten überfällt und wo man, finde ich, so deutlich spürt, das macht ein ganz anderes Gefühl. Und das braucht natürlich, wie du es jetzt sagst, stelle ich mir vor, auch viel mehr Zeit, sowas zu machen.
Mhm.
Irgendwie, ja, erklärbar, warum das in so einem Klinikalltag in der Regel anders läuft. Aber ich finde es total schön, so beide Seiten auch dabei zu haben.
Mhm.
Das war die Timeline. Gibt es noch so andere klassische systemische Methoden?
Oh, es gibt ganz, ganz viele. Also ich glaube, einen Methodenkoffer kannst du endlos füllen. Wir haben, glaube ich, in unserem letzten Seminar auch mal selber Methoden entwickelt. Einfach mal so ein bisschen rumgesponnen. Genau, was ich nochmal schön finde, ist so die Genogrammarbeit. Das muss man sich so vorstellen, wie so ein Familienstammbaum, den man aufzeichnet. Da gibt es dann feste Symbole für zum Beispiel die Geschlechter, für Schwangerschaften oder Fehlgeburten, Abtreibung, für den Familienstand, verheiratet, geschieden, getrennt, wie auch immer, Verpartnerschaften. Die trägt man da alle ein und genau, da fragt man so den oder die Klientin zu ihrer Familiengeschichte ganz viel, ne? Und geht da auch meistens in drei Generationen, also und guckt einfach so, was haben die Familienmitglieder vielleicht gemeinsam? Was unterscheidet sie auch? Also da wird ganz viel sichtbar, wenn man das aufmalt, aufschreibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Familie habe über drei Generationen, wo alle Frauen schon irgendwie studiert haben. Also meistens ist die Generation unserer Großeltern ja die Weltkriegsgeneration. Und das war in dem Zeitalter noch gar nicht so üblich. Und da lässt sich total gut, lassen sich da Hypothesen formulieren. Aber wir können es nicht wissen und wir stellen uns auch nicht als die Allwissenden da in einer systemischen Beratung oder Therapie, sondern eher als diejenigen, die nachfragen, die neugierig sind und die ganz viele Hypothesen in den Raum stellen. Und da lassen sich dann, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, Hypothesen erstellen. Ja, Mensch, könnte es sein, dass Bildung und ein guter Arbeitsplatz in ihrer Familie einen hohen Stellenwert hat. Und daran lässt sich dann ablesen, könnte es sein, dass ihre Eltern dadurch den Wunsch verspürt haben, sie sollten auf jeden Fall auch studieren. Das ist so der gängige Weg in dieser Familie. Und dann dadurch sich neue Erkenntnisse bilden können. Also ich sage auch immer, Mensch, wenn sie das Gefühl haben, nee, Frau Drühe, das stimmt hier überhaupt nicht. Wie können Sie denn sowas behaupten? Dann sagen Sie das gerne. Dann können Sie das auch in den Mülleimer werfen, der da vorne steht.
Ja, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Menschen wirklich viel wissen über die Generation davor, wie viel Themen sich dann entfalten und wie man bestimmte Linien so sehen kann. Und es gibt ja auch zum Beispiel, also gerade mit der Kriegsgeneration, ne, wie so Traumata weitergegeben werden.
Ja, transgenerative Traumata.
Ja, und das habe ich auch schon erlebt, dass das für Klientinnen oder Patientinnen nochmal eine ganz neue Perspektive aufgemacht hat.
Ja.
Das ist auch ein ganz gutes Buch, der Kinder, der Kriegskinder.
Ja, da ist natürlich die Genogramm-Methode sehr, sehr nützlich. Ich habe für mich erlebt, dass ich das grundsätzlich gerne am Anfang einer Betreuung mir kurz aufzeichne von unseren Klienten oder Klientin, weil ich dann einfach so ein bisschen schon weiß, wen gibt es denn da so alles? Auf wen könnten wir eventuell auch nochmal zurückgreifen in der Krise, ne? Wenn ich einfach weiß, wie sind da auch die Beziehungen? Das kannst du auch im Genogramm super gut reinmalen, dass wir gucken, wer hat mit wem, wie Kontakt, gibt's Kontaktabbrüche, gibt's verstrickte Beziehungen so oder belastete Beziehungen, gibt's sichere und stabile Beziehungen. Das finde ich auch immer total hilfreich, dass ich zu Anfang einfach schon mal so ein bisschen weiß, okay, und wenn wir irgendwann mal von dem Bruder sprechen oder von der Mutter, dann wird's hier, kann es unter Umständen, da kann ganz schön was aufbrechen, oder wenn ein Klient in Krise ist, dass ich dann einfach weiß, Mensch, wen können Sie denn da anrufen? Und der aber so irgendwie für sich gar nicht die Lösung da sieht, dass ich dann auch sagen kann, Mensch, ich glaube, das Verhältnis zu Ihrem Bruder, das ist doch ganz gut. Wie wäre das, wenn Sie den jetzt kontaktieren würden? Was würde der sagen? Ah ja, stimmt, der würde mich abholen oder der macht ganz viel für mich. Also genau, da merke ich immer, und das hilft mir in einer ambulanten Sozialpsychiatrie. Weil ich da nicht klassisch als systemische Therapeutin arbeite und gleichzeitig mich gerne mal diese Methoden ab und zu bediene, um es mir leichter zu machen.
Also würdest du sagen, das hat deine Art zu arbeiten verändert?
Ja, das hat meine Art zu arbeiten sehr verändert, ja. Ich habe auch einen ganz anderen Blick mittlerweile auf Klienten und genau, freue mich da auch sehr drüber. Ich habe früher, glaube ich, viel auch dazu geneigt, zu kategorisieren und schnell Menschen in Schubladen einzuordnen. Und in der ambulanten Sozialpsychiatrie könntest du das dann super machen in persönlichkeitsgestört, affektive Störungen oder hier kommen die Leute mit Psychosen oder so, ne? Und dass ich da dann immer gedacht habe, nee, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr die Diagnose da in den Vordergrund stellen, sondern ich gucke mir den Menschen jetzt an, so wie er ist, und was bringt er denn mit? Ah, und da gibt es ein Symptom, der wird immer ziemlich traurig oder der schläft viel, hat Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Und damit arbeite ich dann, ohne ihm die Zuschreibung zu geben. Ah, Sie haben ja eine Depression, deswegen ist das so und deswegen kommen Sie nicht, sondern da völlig wertfrei und wertschätzend gleichzeitig dran zu gehen.
Ja, das ist was ich an dem Ansatz auch total mag. Und etwas, was ja auch eine Schwierigkeit ist, so, ne, im Gesundheitssystem, wo es immer auch für Krankenkassen um Diagnosen geht. Und hier und da gibt es sicherlich auch Vorteile, wenn man weiß, bei der Diagnose gibt es ein Therapieverfahren, was besonders gut ist oder für die Kiste gar nicht so groß aufmachen. Aber jetzt hat die systemische Therapie ja nochmal die Besonderheit, dass sie noch gar nicht so lange ein zugelassenes Kassenverfahren ist. Ne? Das heißt, es ist neu, dass wenn man zu einer approbierten Psychotherapeutin geht, die systemische Fachrichtung hat, dass das auch von den Kassen übernommen wird. Und für wen glaubst du, ist so ein systemisches Verfahren eine gute Wahl? Kann man das so sagen, dass es da?
Ja, ich glaube erstmal, dass das fast allen Menschen helfen kann, weil wir leben einfach alle in Systemen. Wir bewegen uns jeden Tag in Systemen, weil Systeme können ja die Ursprungsfamilie sein, es kann die gegründete Familie sein, es kann der Arbeitsplatz, der Freundeskreis, die Paarbeziehung sein. Das heißt, wir alle interagieren miteinander. Und ich glaube tatsächlich auch, dass viele der psychischen Störungen, wie wir sie jetzt oder du sie ja auch in der Klinik kennst, aus den Störungen von zwischenmenschlichen Beziehungen resultieren. Und dass da die Systemik natürlich immer hilfreich sein kann, sich die genauer anzuschauen und das alles mal in Kontext zu setzen, also losgelöst vom Symptom. Ich würde das jetzt gerade erstmal jedem empfehlen, der sagt, ich habe so Schwierigkeiten, immer wenn ich nach Hause fahre mit meiner Familie, ich fühle mich schlecht danach oder bin immer so traurig. Also für Menschen, die an Depressionen zum Beispiel leiden, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß es aus dem theoretischen Hintergrund, dass die systemische Theorie in den 70ern entwickelt wurde, so langsam, und dass die ersten Studien da mit Psychosepatienten gemacht worden sind. So, das heißt, die hatten ja eine andere Wahrnehmung, eine andere Realität. Daher eignet sich dafür auch, aber auch Menschen mit Angststörungen oder Zwängen, ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Die Luft wird ja immer integrativer und läuft mehr ineinander.
Ja.
Und da könnte ich psychodynamisch auch direkt anknüpfen zu dem, was du sagst, ja.
Ja. Ja. Genau, ich arbeite ja nicht als systemische Therapeutin, sondern eher als Sozialpädagogin und kann das immer wieder nur einfließen lassen. Die Methoden oder auch die Fragetechniken, die ich kann, oder einfach auch meine grundsätzliche Haltung als Systemikerin. Aber ich kann immer wieder sagen, dass Menschen, die sich darauf einlassen können, dass es wirksam ist. Und Menschen, die sich nicht darauf einlassen können, aus was für Gründen auch immer, das ist dann vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Da braucht es dann vielleicht ein tiefenpsychologisch fundiert oder eine Psychoanalyse oder eine Verhaltenstherapie.
Ja, ich glaube, Motivation und sich einlassen können hilft schon
ja,
sehr.
Ja, für alle, genau. Aber ich merke auch, wenn da wirklich jemand sagt, irgendwie, ich will jetzt nicht über meine Familie reden oder über die Beziehung, sondern ich will doch an meinem Verhalten ändern. Jetzt sag mir doch mal bitte, wie kann ich das dann machen? Dann würde ich sagen, okay, wenn da immer wieder so ein Widerstand ist, zu sagen, okay, wissen Sie was? Ich glaube, vielleicht wollen Sie sich mal auf die Suche nach einer Verhaltenstherapie oder so. Vielleicht ist da die Motivation einfach größer.
Mhm.
Also so kann ich es nur aus der ambulanten Sozialpsychiatrie schildern.
Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Ich lerne, die Distanz aufzubauen. Manchmal wird das Gefühl, wenn Menschen so sehr, sehr ausgeprägt von ihren Symptomen erzählen und sehr negativ über sich selbst erzählen, dass es mir manchmal dann auch schwerfällt, immer wieder positive Aspekte rauszufiltern oder nicht in so eine Problemtrance zu geraten und zu sagen, ja stimmt, das ist auch alles schlimm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was können wir denn noch machen, sondern da immer wieder frisch und klar zu bleiben und immer wieder zu gucken, was geht denn und wie haben sie es denn geschafft und sich da nicht so reinsaugen zu lassen. Das merke ich, wenn ich so 3-4 Menschen am Tag gesehen habe, dass mir das manchmal richtig schwer fällt. Da so, ich will nicht sagen Distanz, ich finde Distanz ist auch schon immer, aber so eine gesunde Nähe zuzulassen, da nicht so in die Übertragung aufzugehen. Ich merke auch manchmal, dass Menschen, die gerade so wirklich so eine Schwere in sich tragen, so eine tiefe Traurigkeit, dass das manchmal so ein bisschen überschwappt auf mich, dass ich dann merke, oh Gott, ja, Ich fühle mich auch schon schwer. So körperlich merke ich das vor allen Dingen manchmal auch. Und das hängt natürlich auch an meiner Tagesform ab. Aber da immer wieder irgendwie auf mich zu achten und bei mir zu bleiben. So, und zu sagen, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ah, ich stehe jetzt, glaube ich, mal auf und öffne das Fenster. In dem Moment richte ich mich auf, rege meinen Blutkreislauf an. Und danach merke ich, ah, jetzt geht's auch schon wieder besser. Aber da drin übe ich nicht gerade. Das kann ich noch nicht so gut. Manchmal klebe ich auf dem Stuhl.
Da passt total gut die Frage zu von Philipp. Weil ich habe ja immer eine Frage von dem letzten Menschen, der bei mir im Podcast zu Gast war, an die nächste Person. Und ich hatte zuletzt Philipp bei mir und der hat was über soziales Kompetenztraining erzählt. Und seine Frage ist, was machst du, um dich im Alltag ausgeglichen zu fühlen?
Ja, ich mache ganz viel Sport und Yoga tatsächlich. Und das Yoga hilft mir wirklich auch, so einen stressigen Tagen runterzukommen, wieder irgendwie zu mir selbst manchmal zu finden, dass ich einfach sage, oh, ich muss jetzt wirklich mal körperlich und auch geistig entspannen. Und geistig entspanne ich am meisten, wenn ich mich auf die Atmung konzentriere. Dann bin ich weniger im Außen unterwegs, so, was könnte der jetzt und da muss ich noch hin und dann blende ich so meinen ganzen Alltag aus und das entspannt mich total.
Welche Frage möchtest du denn gerne der nächsten Person stellen, die hier zu Gast sein wird?
Ja, was hat Ihnen geholfen in schwierigen Zeiten? Was war hilfreich in schwierigen Zeiten? Wie haben Sie diese bewältigt sozusagen?
Amelie, gibt's noch irgendwas, was ungesagt oder ungefragt geblieben ist und was hier noch Platz finden sollte?
Nee, ich glaube, das ist eine schöne Fragerunde, also ein schöner Austausch mit dir. Ich finde das jetzt der Hund.
Ja, dann vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und uns von dir und deiner Expertise erzählt hast.
Ja, vielen Dank nochmal an dich, dass du das so schön geleitet hast, das Interview, dass ich hier sein durfte.
Ja, und dann an euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.